Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Trending Topics und Tech & Nature. Mein Name ist Jasmin Sprier. Der Präsident von Palau spricht von einem Bombenanschlag. Der Außenminister von Tuvalu steht bei seiner Rede kniehoch im Wasser. Länder des globalen Südens drohen von der Klimakrise verschluckt zu werden. Über das Thema Klimamigration spreche ich live von der Weltklimakonferenz in Glasgow mit der Klimamigrationsexpertin und Buchautorin Dr. Sarah Louise Nasch. Liebe Sarah, schön, dich heute begrüßen zu dürfen.
Dankeschön. Danke für die Einladung.
Ja, gerne. Die Weltklimakonferenz oder auch die COP, ganz kurz gesagt, ich meine, das geht ja jetzt schon eine ganze Weile. Du bist in Schottland. Wie geht's dir denn? Kann man überhaupt, ist man noch aufnahmefähig?
Also es geht noch gerade so, ja. Anfang der zweiten Woche, man hat hoffentlich über das Wochenende ein bisschen Energie getankt, aber die meisten Leute sind schon recht müde.
Ja, das glaube ich, und dabei ist es ja auch so wichtig. Und dann ist natürlich klar, dass da einfach viele Eindrücke aufeinander kommen. Wie zufrieden bist du denn bisher mit dem aktuellen Verlauf, mit den Ergebnissen, die bisher so veröffentlicht wurden?
Also die Gegebenheiten sind einfach ein bisschen frustrierend dieses Jahr. Das war vielleicht zu erwarten. Wir sind natürlich noch mitten in der Pandemie und versuchen, so eine Riesenveranstaltung und große Verhandlungen über die Bühne zu bringen. Da sind mehr als 20.000 Menschen auf dem Gelände manchmal. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Aber frustrierend für viele ist, dass einfach der Zugang schwieriger denn je ist, so COP-Gelände, aber auch so die Verhandlungsräume. In den vergangenen Jahren war ich sehr, sehr oft im Raum, während Text verhandelt worden ist. Und heuer war es einfach unmöglich, in diese Sälen reinzukommen. Und man muss, auch wenn man vor Ort ist, ziemlich viel am Computer mitverfolgen. Und das ist natürlich ein bisschen frustrierend, weil ich glaube, die Rolle vom Beobachter ist einfach so, so wichtig, immer über die Schulter zu schauen und immer ein Auge auf die Verhandlungen zu haben. Und das ist dieses Jahr einfach sehr, sehr schwierig.
Ja, droht dann in dem Moment auch so ein bisschen die Gefahr, dass entsprechend dann einfach die Stimmen von diesen Beobachtern und Beobachterinnen nicht gehört wird, wenn sie gar nicht im Raum sein dürfen? Ist das eine Gefahr dieses Jahr?
Auf jeden Fall. Ja, es ist ein großes Gefahr. Und es gibt auch Menschen, die einfach überhaupt nicht vor Ort sind. Viele konnten aus Pandemiegründen nicht anreisen. Es gab auch Flüge, die gestrichen worden sind und Menschen, die einfach vorhatten, hierher zu fahren, die nicht im Raum, nicht mal im Gebäude, nicht mal im Land sind. Und deswegen ist es auch ja sehr global nordlastig, sagt man so.
Ja, das glaube ich. Und genau das ist ja auch ein bisschen die Gefahr, weil ich habe es jetzt gerade schon eingangs erwähnt, am Ende sind es ja vor allen Dingen die Länder des globalen Südens, die Klimakrise am schnellsten spüren, am stärksten spüren und teilweise ja wirklich von ihrer Existenz essentiell betroffen sind, indem einfach die Länder drohen, von dem steigenden Meeresspiegel verschluckt zu werden. Kommen die Sorgen von diesen Ländern, von diesen Inselstaaten, wie eingangs erwähnt, kommen die bei den großen Industrienationen an? Spürt man das bei den Verhandlungen oder sind die eher noch so sekundär?
Also ich glaube, die Sorgen kommen auf jeden Fall an. Also die Vertreterinnen und Vertreterinnen von allen Staaten, die kennen sich natürlich untereinander. Also auf dieser persönlichen Ebene, es kommt an. Die wissen ja, was diese Sorgen sind. Die wissen, wie wichtig die sind. Die zweite Frage ist natürlich, ob da zu dieser Sorgen Einigung dann tatsächlich kommt und Umsetzung tatsächlich kommt. Das ist eine andere Frage und das ist natürlich schwieriger. Und es wird nicht alles entschieden und umgesetzt werden.
Ja, ist denn das Thema Migration tatsächlich ein Thema auf der COP? Also abgesehen davon, dass natürlich was getan werden muss, eh klar, aber sind tatsächliche Maßnahmen, Beschlüsse, Escape-Pläne, gibt es da irgendwelche tatsächlichen Maßnahmen, die da jetzt besprochen werden?
Klimamigration ist natürlich ein Thema auf der COP. Es kommt vor in Side-Events, es gibt unzählige Veranstaltungen dazu, wo ich auch reinkomme und zuhöre und mitdiskutiere. Es gibt auch Reden von Vertretern und Vertreterinnen von Staaten, vor allem betroffene Staaten, die es erwähnen. Aber mittlerweile auch viele Industrieländer reden auch drüber ganz offen. Und es gibt auch Menschen, die genauso diese Zusammenhänge arbeiten und vor Ort sind. Also das ist auch ein Zeichen, dass diese Diskussionen immer noch aktiv sind. Auf dieser COP ist Migration aber nicht wirklich ein Verhandlungsgegenstand. Es gibt nicht wirklich neue Texte zu Migration dieses Jahr. Zum Teil auch, weil es schon ein Gremium gibt, die dazu arbeitet und einfach mitten in den Arbeitsplan noch ist. Also es war auch nicht erwartet dieses Jahr, dass was Neues dazu kommt. Aber Vertreibung und Migration ist mittlerweile in dem Bereich klimabedingte Schäden und Verluste verankert. ziemlich gut verankert. Und da werden ziemlich wichtige Sachen verhandelt dieses Jahr. Also indirekt wird es quasi verhandelt, indem man viel so klimabedingte Schäden und Verluste macht. Und diesen Bereich ist dies dementsprechend dann sehr wichtig für das Migrationsthema.
Du hast gerade schon angesprochen, ist, im Endeffekt sind das ja diese Lost and Damage Sachen, die entsprechend besprochen werden, wozu ja der Anstieg des Meeresspiegels gehört, eine Folge der Klimakrise, die nicht mehr umzukehren ist. Du sagst, hast es gerade umschrieben, mit wichtige Sachen werden besprochen. Magst du da noch ein bisschen ins Detail gehen? Also was genau wird in dem Bereich dieses Jahr besprochen?
Also es gibt für mich drei sehr wichtige Punkte, die im Bereich klimabedingte Schäden und Verluste besprochen werden. Das erste ist einfach, dass diesen Bereich mehr institutionalisiert wird in den COPs. Es ist also seit 2013 gibt es einen Mechanismus genau zu klimabedingten Schäden und Verluste, aber der Bereich war immer sehr, sehr umstritten. Jedes Jahr gibt es neue Streitereien dazu und es war sehr, sehr schwierig, es tatsächlich in die Prozesse zu verankern. Das wird heuer versucht, also dass klimabedingte Schäden und Verluste mehr institutionalisiert wird und einfach automatisch immer besprochen wird und immer dabei ist. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Der zweite Punkt in diesem Bereich ist Finanzierung. Anpassungsfinanzierung ist jetzt schon schwierig, also und dann noch über klimabedingte Schäden und Verluste über Finanzierung zu reden, ist natürlich noch eine Nummer schwieriger. Das wird aber jetzt mindestens besprochen. Also das ist ein Schritt, was ich für sehr gut und sehr wichtig empfinde und ich hoffe, dass da was weitergeht. Und der dritte Punkt, es wird über ein sogenanntes Santiago-Netzwerk gesprochen. Das ist ein Netzwerk, es soll technische Unterstützung bieten für Entwicklungsstaaten im Bereich klimabedingte Schäden und Verluste und die verhandeln gerade, was die Funktionen von diesem Netzwerk sein sollten. Das könnte natürlich sehr, sehr spannend sein, weil es einfach tatsächlich anfängt, praktische Hilfe anzubieten, quasi für Staaten, die versuchen, hier Pläne zu schmieden und versuchen, hier was umzusetzen.
Genau, das war nämlich auch gerade der Gedanke, den ich im Kopf hatte, denn Klimamigration ist ja immer im Endeffekt ein Thema, was sich beschäftigt damit, wenn es schon zu spät ist. Aber wäre es nicht viel wichtiger, wenn man den Ländern, die jetzt sozusagen kniehoch im Wasser stehen, und zwar wortwörtlich, jetzt schon zu unterstützen? Wie kann man die momentan schon unterstützen und nicht erst dann, wenn die Insel untergegangen ist?
Ja, das ist tatsächlich eine sehr, sehr wichtige Frage. Viele von diesen Staaten, besonders diese Kleininselstaaten, die existenziell bedroht sind, nicht nur ein Teil des Landflächens, sondern der ganze Staat ist natürlich bedroht, die finden es aber gerade zum Teil sehr schwierig, an Anpassungsfinanzierung zu kommen, weil ja davon ausgegangen, dieses Land wird eh untergehen und, und es wird nur darauf fokussiert. Also ich glaube, man darf nicht außer Auge lassen, dass die auch Hilfe mit Anpassung brauchen. Viele von diesen Menschen wollen ja da bleiben. Die sagen, das ist unsere Heimat, wir wollen hier nicht weg. Viele von diesen Bevölkerungen sind sehr mit dem Land verbunden. Und dass man natürlich immer noch versucht, denen zu helfen und das zu ermöglichen, eventuell da einfach so bleiben oder so lange wie möglich dort zu bleiben.
Das ist absolut wichtig. Und ein wichtiger Punkt, den hast du gerade auch schon angesprochen, der natürlich damit reinspielt, ist die Klimafinanzierung. Und es ist ja auch ein zentraler Punkt der aktuellen COP. Also er wird von vielen Experten und Expertinnen immer wieder genannt als eines der wichtigsten Punkte der heurigen COP, die es zu besprechen gilt. Wie sieht's denn da aus? Gibt es schon Tendenzen zu einer verbindlichen Einigung oder sind die Streitereien da noch eher offen?
Also Klimafinanzierung ist natürlich total zentral in diesem Kopf. Es ist ein Hauptstreitpunkt und ich glaube, das wird es auch immer bleiben. Es geht ums Geld. Das wird ums immer, Geld wird immer gestritten. Es wird immer schwierig sein, es wird immer gestritten. Aber ich glaube, wir werden in dieser Kopf Fortschritte sehen. Das haben wir auch gesehen. Manche Staaten sagen schon, ja, die geben noch ein bisschen mehr Geld. Das ist natürlich immer ein guter Anfang und ist auch zu begrüßen. Ob da eine Entscheidung als verbindlich beschrieben werden kann, ist natürlich immer schwierig in solche Entscheidungen und solche Verhandlungen. Weil gibt es Sanktionen, wenn die Finanzierung doch nicht vorhanden ist oder doch nicht kommt? Nein, das glaube ich auch nicht. Also, dass wir einen Schritt weitergehen im Sinne von mehr Geld wird gegeben, Staaten bringen mehr Geld zum Tisch und sind auch bereit, das zu liefern. Ja, glaube ich. Verbindlichkeit, das sehe ich Eher weniger.
Ah, das ist natürlich immer gefährlich, wenn die Verbindlichkeit fehlt. Aber trotzdem wäre es natürlich schön, wenn allein schon die Zusprüche dazu erhöht werden und auch deutlich lauter werden. Grundsätzlich gibt es ja auch schon das Mittel des Green Climate Fund. Das über diesen sollen 100 Milliarden US-Dollar für die Klimafinanzierung bereitgestellt werden, ungefähr 86 Milliarden Euro. Eigentlich sollte diese Summe bereits 2020 stehen. Ist sie nicht? Das wurde nicht geschafft. Das nächste Ziel ist jetzt 2023. Wie ist jetzt deine Einschätzung? Ist denn dieses hier Datum realistisch oder wird auch das nicht geschafft?
Natürlich gibt es immer Überraschungen in der Klimapolitik. Also wissen kann man das nicht, ob es tatsächlich 2023 kommt. Ich glaube, es ist aber möglich mittlerweile. Wir kommen auf jeden Fall näher, auch wenn wir es nicht ganz erreichen. Ich glaube, die Summe an sich bis zum letzten Cent ist nicht so wichtig. Dass man in den Bereich kommt und dass man auch irgendwann mal drüber geht, wird wichtig sein. Aber es ist möglich, dass wir dran kommen. Es muss auch sein, bald. Sonst verlieren manche Staaten einfach den Vertrauen in den Prozess. Deswegen für viele vulnerablere Staaten ist das einfach ein Knackpunkt.
Absolut. Ja, würdest du denn sagen, reichen diese Mittel, die da momentan angesetzt werden, oder ist die Summe eigentlich zu niedrig?
Besonders wenn wir den Bereich klimabedingte Schäden und Verluste dazu nehmen, werden wir einfach viel mehr finanzielle Mittel brauchen. Aber das ist vielleicht dann ein Gespräch, was wir dann öffnen können. Und wir können ja immer noch diese Ziele für finanzielle Mittel ja erhöhen.
Durchaus. Grundsätzlich ist natürlich eine Steigerung in allen Bereichen immer möglich. Und das Wichtigste ist erstmal, dass entsprechend die Werkzeuge gesetzt sind, um dann entsprechend weiter zu erhöhen. Das sehe ich auch so. Jetzt haben wir gerade schon viel über die Inselstaaten geredet, aber grundsätzlich sind ja nicht nur die Inselstaaten von der Klimakrise elementar betroffen, sondern die ganze Welt, ganz klar. Aber natürlich auch andere Entwicklungsländer im globalen Süden, welche nicht untergehen zu drohen, aber trotz allem nicht minder betroffen werden. Deine Einschätzung, welche Länder sind denn die, aus wo am meisten KlimamigrantInnen wahrscheinlich kommen? Also welche Länder sind da am meisten betroffen?
Man muss vielleicht an diesem Punkt sagen, die meiste Migration, was wir im Kontext des Klimawandels sehen und sehen werden, ist Binnenmigration, klassische. Also dass viele Menschen international auswandern, wird eher nicht vorkommen. Es ist auch dann aber dementsprechend ein bisschen schwieriger, genau zu sagen, wie viele Menschen in welchem Land betroffen sind, weil das nicht immer vorhanden sind. Es wird auch viele unterschiedliche Triggers für diese Migration geben, wie Sie schon angesprochen haben. Wir werden natürlich den Meeresspiegelanstieg haben, aber auch Dürren, aber auch Zunahme von extremen Wetterereignissen. Also die Mobilität wird auch immer in unterschiedlichen Formen annehmen. Und das ist auch eine Schwierigkeit oder Komplexität, was wir in diesem Bereich sehen werden.
Durchaus, aber jetzt grundsätzlich von den Kontinenten her ist natürlich Afrika ganz klar zu nennen. Du sagst es gerade schon, mehr Binnenmigration. Werden dann diejenigen auch wirklich auf den Kontinenten bleiben, eher an deiner Einschätzung nach?
Auf jeden Fall, ja. Die meisten Menschen, die im Kontext des Klimawandels irgendwo anders hingehen, werden in erster Linie in dem Gebiet bleiben, wo die wohnen. Also die werden vielleicht in der Stadt ziehen oder ein bisschen weiter weg in einem Gebiet, was ein bisschen weniger betroffen ist. Normalerweise innerhalb vom Land, also Binnenmigration. Wenn das nicht ausreicht, vielleicht über eine internationale Grenze ins Nachbarland, aber meistens in der Region bleibend. Und dann gibt es nur eine sehr, sehr kleine Prozentzahl von Menschen, die dann tatsächlich international migrieren werden.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil gerade bei dem Explosionsthema Migration gibt es ja verschiedene Ängste und Sorgen von verschiedenen Gruppen. Das heißt aber grundsätzlich ist nicht davon auszugehen, dass die meisten nach Europa kommen werden, welche aus Klimagründen emigrieren müssen.
Auf keinen Fall, nein. Ich erwarte nicht eine große Zunahme in Migration nach Europa wegen Klimawandel, nein.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, um da verschiedene Ängste entsprechend auch anzusprechen. Und es gibt natürlich auch Länder im globalen Norden, die entsprechend vom steigenden Meeresspiegel etc. betroffen sind, nur haben die natürlich andere Voraussetzungen. Also die Niederlande werden ja immer wieder genannt, die sind natürlich als sehr flaches Land natürlich auch mit Folgen zu rechnen haben, ganz klar. Kann es passieren, dass von der Klimafinanzierung denn solche Länder auch profitieren, dass die am Ende ihre Deiche damit aufrüsten?
Das weiß ich nicht. Das weiß ich tatsächlich nicht, nein.
Aber grundsätzlich rechnest du damit, dass aus dem globalen Norden auch oder ja in unserem globalen Norden auch Klimamigration stattfinden wird, dass also aus den Niederlanden mehr Leute in ein anderes Land emigrieren? Also werden wir das auf unseren Kontinenten oder an der Küste von New York ähnliches auch erleben?
Also die Niederländer ist vielleicht nicht das beste Beispiel hier, weil einfach, wir haben gesehen, die Niederländer, die machen diese Anpassungen recht gut. Die bauen diese Deichen und viele von der Landesfläche ist eigentlich jetzt schon unter dem Meeresspiegel, aber die Menschen wohnen noch dort. Aber wenn wir vielleicht die Überschwemmungsereignisse in Deutschland, aber auch Österreich anschauen vom Sommer, in diesen Gebieten gibt es natürlich viele Menschen, die einfach kein Haus mehr haben, wo ein ganzes Dorf zerstört worden ist. Kann man diese Menschen als Klimamigranten beschreiben? Vielleicht. Das wird halt nicht gemacht. Also in dem europäischen Diskurs redet man über Klimamigration als Phänomen des globalen Südens und nicht des globalen Norden. Also ich glaube wirklich, dass wir die gleichen Phänomene sehen werden, dass wir ähnliche Probleme haben, aber mit anderen Mitteln natürlich dann entgegenwirken können und deswegen es auch nicht unter dieser Kategorie verstehen. Es wäre vielleicht aber gut für Europa, wenn wir anfangen auch Klimamigration als Phänomen, was wir auch zu Hause sehen, zu verstehen. Weil ich glaube, es ändert, wie wir auch drüber reden und wie wichtig wir das auch einschätzen.
Absolut. Je näher es an einen selber dran ist, desto wichtiger ist es ja für einen. Aber diese lokale Relevanz ist natürlich da nicht unbedeutend. Daher stimme ich dir da auf jeden Fall zu, dass das ein Punkt wäre, der im Mai auch mehr auch im europäischen Kontext angesprochen gehört. Jetzt hast du gerade schon die Niederlande als Paradebeispiel genannt, sozusagen, die Gefahr haben mit Überschwemmungen, aber sehr gut drauf eingehen. Jetzt abgesehen von den finanziellen Mitteln, was braucht es denn noch, dass wir einfach vor Ort unterstützen, statt darauf zu warten, dass alle flüchten müssen? Also wo siehst du da noch am meisten Bedarf? Du hast gerade den Santiago-Bund schon angesprochen, aber was sind da also die Schwerpunkte?
Also ein Punkt, was ich wichtig finde, ist einfach mehr Aufmerksamkeit fürs Thema Migration im Klimabereich. Vor 10 Jahren war es sehr, sehr selten auf die COPs besprochen und heutzutage auf jeder COP gibt es mindestens eine Veranstaltung dazu. Das widerspiegelt sich natürlich auch auf den nationalen Ebenen. Ich finde es also wichtig, dass vor allem die Anpassungspläne von Staaten Migration beinhalten und dass Staaten auch die Unterstützung haben, dieses Thema in diese Pläne zu integrieren. Manchmal ist das technische Wissen einfach vielleicht nicht vor Ort oder mangelnde Personal oder mangelnde Gelder. Und so können wir auch technische Unterstützung bieten, das von diesem Planungsschritt schon zu integrieren. Das wäre für mich ein Punkt, was sehr wichtig wäre. Ein zweiter Punkt ist mehr Verständnis für die Komplexität des Themas. Noch nicht genannt habe ich die Immobilität im Kontext des Klimawandels. Es wird ja Menschen geben, die nicht wegziehen wollen oder können, weil die wegen Klimaänderungen weniger Ressourcen zur Verfügung haben und jetzt es nicht mehr schaffen, wegzuziehen. Also wir haben dieses Niveau auch dazu und dass mehr Verständnis für diese Komplexität besteht, wäre auch sehr, sehr wichtig. Und drittens, vielleicht einfach kreative Lösungen schon andenken, dass man bestehende Programme für Visum, für Einreisemöglichkeiten, für auch kurzfristige Visum, für Arbeitsmigration, dass man solche Lösungen vielleicht überlegt, die nicht unbedingt für Klima und für Klimamigration gedacht worden sind, aber auch Menschen in dieser Situation trotzdem unterstützen können. Wir brauchen nicht immer das Rad neu erfinden, wir können auch aus anderen bestehenden Programme Sachen umfunktionieren oder anwenden.
Absolut, und am besten schon dann, wenn man es noch nicht braucht, nicht wahr? So, dass es dann fertig und bereit ist, wenn man es dann braucht. Das macht auf jeden Fall Sinn. Was würdest du dir grundsätzlich noch wünschen mehr für den Bereich? Braucht es mehr Studien? Braucht es da mehr Forschungsgruppen? Wie kann man da noch unterstützen?
Also als Forscherin bin ich natürlich dafür, dass wir mehr Forschungsgruppen dazu haben. Das wird meine Karriere ein bisschen sichern. Aber Spaß beiseite. Wir haben schon sehr, sehr viele Studien. Es gibt natürlich immer Forschungslücken und die kann man immer füllen. Für mich ist aber es sehr wichtig, die Diskurs vielleicht besonders im globalen Norden hier ein bisschen zu ändern. Es macht mir sehr viel Sorgen, wie der Migrationsdiskurs in Europa gerade aussieht. Statt Migrantinnen und Migrantinnen zu unterstützen, zu helfen, legale Wege zu bieten, bauen wir Mauern. Wir geben Geld Richtung Grenzschutz. Und ich glaube, das ist eine besorgniserregende Entwicklung. Und es wird uns nicht helfen, falls wir doch dann mehr Migration sehen sollten. Und ich würde hier eher mehr Arbeit reinstecken, dass wir eine menschlichere Migrationspolitik aufbauen könnten. Das wäre für mich das Nummer eins, das Allerwichtigste, was man jetzt machen könnte.
Absolut. Ein ganz wichtiger Punkt, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass natürlich die Länder des globalen Nordens hauptverantwortlich dafür sind, wie es momentan ausschaut und entsprechend von diesem Problem nicht wegschauen können, dürfen und es ja auch nicht wollen. Also das wollen wir in dem Kontext natürlich auch festhalten. Es gibt mehr Aufmerksamkeit für den Bereich und das muss entsprechend gefördert werden. Jetzt ganz allgemein, jetzt haben wir noch ein paar Tage, was die Weltklimakonferenz betrifft. Wird es nun die Kehrtwende, die sich alle erhoffen? Es wurde ja unheimlich viel Bedeutung nach Glasgow vermittelt oder eher nicht? Wie ist da deine Einschätzung?
Also meine Einschätzung ist, wir sehen hier nicht die große Kehrtwendung. Aber das erwarte ich auch nicht von den COPs. Ich erwarte kleine Schritte in die richtige Richtung, die einfach immer besser werden und immer weiter in die richtige Richtung gehen. Und ich glaube, das werden wir tatsächlich auch sehen. Es wird kein Riesendesaster der COP, aber die große Kehrtwende, die viele erwarten, halte ich für unwahrscheinlich. Die großen Aktionen im Bekämpfung vom Klimawandels werden von der lokaleren Ebene kommen. Die werden von Gemeinden kommen, die werden von Städten kommen, die werden von Ländern kommen. Und dieser Rahmen ist zwar sehr, sehr wichtig und es bringt die Staaten zusammen, diese Probleme zu besprechen, regelmäßig auch, was eigentlich schon echt ein Wahnsinn ist, dass das stattfindet. Aber dass es das ganze Problem total lösen kann, das sehe ich nicht so. Deswegen sind meine Erwartungen vielleicht anders, was COP betrifft. Aber ich glaube, wir sehen auf jeden Fall einen Schritt in die richtige Richtung.
Sehr schön, eine sehr schöne realistische Einschätzung und hat es die beiden Seiten ganz gut ausgeglichen, finde ich. Vielen Dank für diese schöne Antwort. Jetzt hast du noch ein paar Tage vor dir. Wie sieht es jetzt noch aus? Was fehlt dir noch in Schottland? Was wirst du noch tun?
Ich werde auf jeden Fall die Diskussionen zu klimabedingten Schäden und Verluste weiterverfolgen. Natürlich. Gestern gab es informelle Verhandlungen zwischen den Staaten dazu. Also ich erwarte, dass wir Verhandlungstexte bald so sichtbar kommen. Ist schon angedeutet vom UK-Präsidentschaft, dass klimabedingte Schäden und Verlust im Entscheidungstext vorkommen sollte. Aber es ist so ein Platzhalter im Moment. Wir wissen nicht, was genau drinstehen wird. Und das warte ich natürlich ganz gespannt ab.
Na, dann bin ich gespannt, was am Ende da drin stehen wird und wie viel Platz es dann am Ende dann kriegt, sozusagen. Ich danke dir, liebe Sarah, für das tolle Gespräch und ich wünsche dir jetzt noch ein paar letzte, aufschlussreiche, interessante Tage in Glasgow.
Vielen Dank.
Danke dir. Und an euch vielen Dank fürs Zuhören. Es war eine sehr interessante Folge und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei bei dem nächsten interessanten Topic.